das achte Gebot oder das neunte Gebot, je nachdem, ob man die lutherische oder die reformierte Zählung wählt, du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Oft ist das ja so, wenn wir dieses Gebot zitieren, bleiben wir beim falschen Zeugnis, das wir nicht geben sollen, stehen. Aber da steht noch etwas ganz Konkretes dahinter, wider deinen Nächsten. Es geht also auch um den Mitmenschen, mit dem wir es zu tun haben. Im Grunde spiegelt dieses Gebot die Vision einer Gesellschaft wider, in der man einander vertrauen kann, in der man ehrlich zueinander ist, in der man den anderen und sein Bestes im Blick hat, aber auch sich selbst. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Gebotes war wohl, dass jemand nicht vor Gericht falsch aussagen sollte. Die Prozesse in der Antike waren nicht, wie wir das heute kennen, Indizienprozesse. Eine Zeugenaussage hatte noch ein viel größeres Gewicht, als sie heute haben mag. In Israel gab es in jeder Ortschaft einen eigenen Gerichtshof. Alle freien Männer mit Grundbesitz gehörten dazu. Gab es ein strittiges Problem, kamen sie am Stadttor zusammen, diskutierten die Sache und sprachen gemeinsam Recht. So eine Art Staatsanwalt gab's nicht. Wer Zeuge eines geschehenen Unrechtes war, hatte die Pflicht, Anklage zu erheben. Alle mussten darüber dann letztlich entscheiden. Im ersten Buch Könige wird erzählt, wie die Königin Isabel für ihren Mann einen Weinberg besorgen wollte in der Stadt Jezreel, den der Eigentümer Naboth jedoch, weil es ein alter Familienbesitz war, nicht tauschen oder verkaufen wollte. Der Trick Isabels war, zwei gewissenlose Männer durch die Ältesten der Stadt engagieren zu lassen, die behaupten sollten, er habe Gott und dem König geflucht. Und das Ergebnis dieses Betrugs war, dass Naboth gesteinigt wurde. Die Geschichte geht noch weiter, aber es zeigt uns, wie man sich auf die Wahrhaftigkeit von Zeugen verlassen musste, aber auch, dass es manchmal schief ging. Im zweiten Buch Mose in Kapitel 23 heißt es, bring bei einem Gerichtsverfahren keine Gerüchte vor. Lass dich von jemand, der Unrecht getan hat, nicht für eine falsche Zeugenaussage gewinnen. Schließ dich nicht der Mehrheit an, wenn sie auf der Seite des Unrechts steht. Musst du in einer Gerichtsverhandlung als Zeuge aussagen, so beuge dich nicht einer Mehrheit, die das Recht verdreht. Damals ging es wirklich um Leben und Tod. Nun haben wir in Deutschland keine Todesstrafe, aber wir kennen eine andere Form des Fertigmachens durch falsche Aussagen. Rufmord nennen wir das. Das geschieht zum Beispiel immer wieder kurz vor Wahlen. Wenn es gerade so ein paar Tage sind, bis die Wahlen anstehen, dann wird wieder irgendein Politiker verunglimpft. Dann hat jemand irgendwas entdeckt in seiner Vergangenheit, sei es eine Jahrzehnte zurückliegende Doktorarbeit oder sonst irgendetwas, mit dem er fertig gemacht wird. So, dass oft gar keine Zeit mehr ist, die Unschuld noch zu beweisen. Das geht gar nicht in 2 oder 3 Tagen, je nachdem, wie die Vorwürfe sind. Und natürlich kommt diese Methode, andere zu verunglimpfen, schlecht zu machen, auch woanders vor, auch in christlichen Gemeinden. So mancher Gemeindeleiter oder auch mancher Pastor wurde auf diese Art und Weise abgesägt. Ich kenne selber manche davon. Hier geht es um die Aussage, die wir über andere machen, um eine Zeugenaussage. Ein Zeuge schildert immer das, was er erlebt hat, was er wahrgenommen hat. Aber was nehmen wir eigentlich wahr? Ich habe ein kurzes Video mitgebracht, ein ähnliches habe ich vor ungefähr 4,5 Jahren schon mal hier gezeigt. Sollte es jemandem bekannt vorkommen, okay, manche Sachen kann man auch 2-mal zeigen, finde ich jedenfalls. Darf ich mal ehrlich fragen, wer hat beim ersten Mal diesen Gorilla gesehen? Es ist ungefähr die Hälfte derer, die hier sitzen. Der Rest hat ihn nicht wahrgenommen. So ist das mit unserer Wahrnehmung. Sie ist manchmal selektiv. Wir nehmen gar nicht alles wahr, was um uns herum geschieht. Deswegen werden wir, auch wenn wir Zeugen von irgendetwas oder irgendjemandem sind, nie die ganze Wahrheit wahrnehmen können. Einige von uns vielleicht mehr als die anderen. Ich will jetzt nicht abfragen, wer von denen, der den Gorilla schon im ersten Teil gesehen hat, das Originalvideo kennt, das ich hier schon mal gezeigt habe, der hat wahrscheinlich direkt drauf geachtet, weil er sich gedacht hat, das muss wieder so etwas sein. So ist das mit Zeugenaussagen. So haben wir zum Beispiel im Neuen Testament 4 Evangelien. Jedes ist ein bisschen anders. Es gibt sicherlich Gründe dafür, warum es nicht nur eines ist, das zum Neuen Testament gehört. Das wird doch eigentlich reichen. Nein. Auch diejenigen, die als Zeugen oder als Zuhörer von Zeugen, als solche, die wie Lukas gesammelt haben, was andere von Jesus wussten, das aufgeschrieben haben, haben ganz unterschiedliche Wahrnehmungen gehabt. Ganz unterschiedliche Dinge für wichtig gehalten, unterschiedliche Erinnerungen, unterschiedliche Betonungen. Und erst das gibt offenbar ein Gesamtbild des Lebens Jesu. Gerade deswegen ist es wichtig, bei einer Zeugenaussage nicht zu interpretieren und zu bewerten, sondern einfach nur erzählen. Einfach nur die Wahrheit zu bezeugen. Die Umkehrung des Gebotes bedeutet ja, dass ich echtes Zeugnis sagen soll, eben kein falsches. Es ist zum Wohle der Menschen, auch derer, die schuldig geworden sind, wenn Schuld beim Namen genannt wird. Die Wahrheit sagen kann auch bedeuten, weitere Schuld, weiteren Schaden zu verhindern. Es darf nicht geschwiegen werden, wenn Menschen anderen Menschen durch Missbrauch jeglicher Art Schaden zufügen. Deswegen gibt es in unserer Kirche seit ungefähr 10 Jahren die Aktion sicherer Gemeinde, die auch bestimmte Vorschriften beinhaltet, die Mitarbeiter zu beachten haben. Da darf es keine falsche Rücksichtnahme geben, denn immer noch sind mehr Menschen gefährdet. Die Wahrheit muss bezeugt werden, muss ausgesprochen werden und manchmal muss auch auf Schuld hingewiesen werden, auch wenn es nicht jedem gefällt. In der Rheinzeitung von gestern las ich, dass Gauck die Türkei empört. Das mag ja sein, aber wenn jemand die Wahrheit ausspricht, kann das durchaus auch sein, dass sich Leute aufregen. Und wenn jemand da von Völkermord spricht, wo einer geschehen ist, dann ist das so. Auch wenn Menschen sagen, das ärgert mich jetzt aber. Es ist notwendig, damit auch entsprechende Konsequenzen gezogen werden können. Aber die andere Seite ist, pass auf, dass du nichts Falsches über andere erzählst. Pater Anselm Grün schreibt, Worte können ermutigen und trösten, verbinden und erwärmen. Aber Worte können auch kränken und erniedrigen. Worte, die unsere Würde verletzen, hängen noch jahrelang in unserem Herzen wie Angelhaken, die wir nicht mehr herausziehen können. Sie bohren weiter, selbst wenn der andere, der sie gesprochen hat, schon längst nicht mehr daran denkt. Er hat das so gut formuliert, dass ich dachte, das zitiere ich mal besser. Die Schriftstellerin Hilde Domin, die sehr viele gute Gedichte geschrieben hat, schreibt in ihrem Gedicht Unaufhaltsam, das ich jetzt nicht als Ganzes lese, nur auszugsweise Folgendes. Das Wort ist schneller, das schwarze Wort. Es kommt immer an. Es hört nicht auf anzukommen. Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei. Nicht das Wort. Sie schreibt dann weiter, am Ende ist das Wort, immer am Ende das Wort. Im Neuen Testament finden wir in ganz anderer Form einen ganz ähnlichen Text. Jakobus drückt das dort im Jakobusbrief folgendermaßen aus. Er sagt, so legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genau so ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben, sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Wer andere, zum Beispiel über Dritte, informiert, der setzt etwas in Gang. Was ich höre, prägt meine Einstellung zu anderen, ob ich es will oder nicht. Manche Probleme tauchen immer wieder auf, weil geschwätzt wird. Und das machen wir doch so gerne. Über andere. Und manchmal gibt es da sogar richtig geistliche Wege, das zu tun. So als Gebetsanliegen. Andreas Malessa, der bekannte Rundfunkjournalist und Pastor unseres Bundes, erzählt in einem Buch, das den schönen Titel hat, Mein kleiner frommer Fehler. Nett zu lesen, das Buch. Da erzählt er von einem Familiengottesdienst mit Fürbittenteil. Nach dem gemeinsamen Teil des Familiengottesdienstes war die jüngere Generation beim Parallelprogramm im Keller. Und oben wurde gebetet. Malessa schreibt, und dann neigten wir unsere Häupter. Und dann fielen Namen und namentliche Probleme. Von schlechten Schulnoten und schlechten Freunden. Von sitzen bleiben und gehänselt werden. Von Alkohol auf Partys und Ärger mit dem Ausbildungsbetrieb. Von erstem Verliebtsein und von Gewichtsproblem war die, in Klammern, öffentliche Rede. Und ich betete nur eins. Lieber Gott, lass bitte alle Kinder und Teenager unten im Keller sein, damit keiner der Betroffenen hören muss, wie er hier am gut gemeinten Pranger steht. Wir reden doch so gerne. Deswegen brauchen wir auch Schutz. Schutz auch vor Selbstzerstörung desjenigen, der falsch aussagt. Durch Verleumdung verliert auch der Verleumder seine Würde. Das Gebot schützt eigentlich damit nicht nur die Beleidigten, sondern auch die Würde der Beleidiger. Es schützt den Täter vor sich selbst. Es macht bewusst, es ist gar nicht gut, über alles zu reden. Heute haben wir natürlich noch eine ganz andere Dimension dabei, die es zur Zeit des Entstehens dieses Gebotes gar nicht gab. Die Medien. Wie oft haben wir es erlebt, dass Menschen durch die Medien erledigt wurden? Wenn dann herauskommt, dass es gar nicht gestimmt hat, ist das ja in der Regel kaum noch eine Meldung wert. Dabei haben wir heute ja noch zusätzlich alle Mittel zur Manipulation. Bilder, Videos, die können gefälscht werden. Manchmal so, dass man es nicht merkt. Manchmal ist es ziemlich offenkundig. Zitate können aus dem Zusammenhang gerissen werden. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Menschen, die lesen nur ein Wort oder einen Satz und zitieren das und merken gar nicht, in welchem Zusammenhang es steht. Unsere Möglichkeiten sind heute unendlich geworden, wenn es darum geht, falsches Zeugnis gegen einen Menschen, eine Gruppe, manchmal eine Kirche zu geben. Dabei hat dieses Gebot eben immer den Menschen im Blick. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Es geht also auch darum, was macht das, was ich sage, mit dem anderen oder auch was macht das, was ich sage, mit mir. Und da gibt es auch manche Geschichten in der Bibel, die uns zeigen, dass das Nachdenken durchaus wichtig ist. Dass es manchmal gut ist, nicht alles zu sagen. Wahrheit muss nicht immer detailliert wiedergegeben werden, dann, wenn sie zum Beispiel schadet. Da wird zum Beispiel in 1. Samuel 16 Folgendes berichtet. Schließlich heißt es dort, sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul, der ja noch meinte, König zu sein, bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sagst, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zum Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Was macht Gott da in dieser Geschichte? Was sagt er dem Samuel da? Eigentlich war der Auftrag, geh dorthin, such ihn auf, einer seiner Söhne ist zum König erwählt. Dann sagt Samuel, das könnte mein Leben kosten. Und dann sagt Gott, okay, dann machen wir es anders. Du gehst nicht so direkt dahin, sondern du machst jetzt ein Opferfest mit einer jungen Kuh. Das war ursprünglich gar nicht die Idee. Aber es bewahrte Isai vor der möglichen Ermordung durch den König Saul. Um sein Leben zu erhalten, sollte Samuel eine Wahrheit konstruieren und nicht detailliert alles verraten, was hier niemandem geholfen hätte. Solche Situationen kann es auch geben. Die hat es in Deutschland unter der nationalsozialistischen Diktatur gegeben, in einem Teil Deutschlands unter der kommunistischen Diktatur, und die kennen einige der hier Anwesenden auch aus ihrem Heimatland, wo es einen Menschen, vielleicht einen selber, manchmal eine ganze Gemeinde oder Gruppe von Menschen gefährden kann und ihr Leben kosten kann, wenn man an der falschen Stelle alles sagt. Manchmal muss man dann auch schweigen. Eine ganz ähnliche, nein, nicht eine ähnliche, aber ganz andere Situation erleben wir auch in 2. Könige 6, Vers 19. Da war der Prophet Elisa mit seinem Diener in einer Stadt von Feinden belagert. Die hatten das eine Anliegen, Elisa einen Kopf kürzer zu machen. Und dann wird berichtet, da ging der Prophet zu dem Heerführer hinaus und sagte, ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet. Das ging, weil es vorher heißt, Gott schlug sie alle mit Blindheit. Aber, so sagte er, kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Das war er selber. Er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samaria. Das Ganze ging übrigens, wer es mal nachlesen will, in 2. Könige 6, ohne Blutvergießen zu Ende. Das war eine relativ friedliche Story, die wir da nicht immer finden an solchen Stellen. Aber auch hier war es so die halbe Wahrheit. Der Mann, den sie suchten, sagt zu ihnen, komm, ich nehme euch mit, führt sie dann an einen Ort, wo er sicherer sein konnte, und da findet ihr dann den Mann, den ihr sucht. Es ist nicht eine Lüge gewesen, aber es war auch nicht ganz so die Wahrheit. Es geht also auch offensichtlich darum, darüber nachzudenken, was machen meine Worte mit Menschen? Wo bringe ich möglicherweise Menschen in Gefahr? Was verursacht das, was ich sage? Vorsicht sein mit dem, was man an Wahrheit sagt, kann manchmal angesagt sein, auch wenn wir in unserer freiheitlichen Demokratie dieses Problem in der Regel nicht haben. Wir haben eher das Problem, dass wir immer nur an uns selber denken und vielleicht da die Wahrheit verdrehen, wo es für uns bequemer ist. Da gibt es zwei Hilfen gegen das falsche Zeugnis gegen andere: Schweigen und Skepsis. Man kann es sich zur Methode machen, skeptisch zu sein, wenn etwas über Abwesende erzählt wird. Wie vor Gericht darf dann vielleicht auch erst einmal die Unschuldsvermutung gelten. Und nun habe ich gleich noch ein Video, nicht, dass ich jetzt ständig Videos hier zeige, aber heute habe ich mal gleich zwei, sonst ja meistens keins. Das ist eine Geschichte, die könnte ich euch auch vorlesen, aber sie kommt hier so in netten, ich merke das mit der Zeit, norddeutschen Slang rüber, und das ist vielleicht noch schöner. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte, auch wenn sie nicht aus der Bibel entnommen ist, aber für mich sind das gute Tipps. Das geschieht ja sehr schnell, dass wir etwas erzählt bekommen. Die drei Siebe. Ist es wahr? Ich habe gehört, dass... und so weiter. Ist das wahr? Vielleicht sollten wir den Mund halten, wenn wir nicht wissen, dass das, was wir von anderen gehört haben über Dritte, wirklich wahr ist. Ist es gut? Ist es hilfreich? Ist es eine gute Nachricht? Oder ist es nur eine Nachricht, die andere schlecht machen soll? Und vor allen Dingen ist es notwendig, dass du die erzählst. Wozu dient das eigentlich, dass wir jemanden informieren? Oder wozu dient das, dass ich von jemandem informiert werde? Was hat das eigentlich für einen Sinn und Zweck? Diese Frage darf man sich stellen. Und dann darf man entscheiden, was will ich sagen? Wie möchte ich damit umgehen? Ich erlaube mir mal, auch wenn wir eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde sind und wie alle evangelischen Kirchen einen bestimmten Kanon des Alten Testamentes aufweisen, in diesem Zusammenhang einige Worte aus dem Buch Jesus Sirach zu zitieren. Das ist eine der sogenannten alttestamentlichen Apokryphen, von denen Martin Luther in seiner Bibelausgabe geschrieben hat, welche der Heiligen Schrift nicht gleichzuhalten, doch nützlich und wert zu lesen sind. Und mit dieser Autorität von Martin Luther erlaube ich mir, das, was nützlich und wert zu lesen ist, jetzt auch so zum Ende noch einmal zu zitieren. Falls jemand eine Bibelausgabe mit alttestamentlichen Apokryphen hat, kann er die nachlesen in Jesus Sirach, Kapitel 19, Vers 4 bis 17, genau, das ist der ganze Abschnitt. Wer bald glaubt, so heißt es hier, das geht jetzt leider nicht in Farsi, weil das bei den Farsi-Online-Bibeln nicht vorhanden ist. Jesus Sirach hast du da, glaube ich, nicht drin. Ja, ich glaube nicht. Aber such mal, okay. Schau mal, würde mich interessieren. Gut. Wer bald glaubt, der ist leichtfertig und tut sich, wenn er sich so verführen lässt, selbst Schaden. Wer sich freut, dass er Schalkheit treiben kann, der wird verachtet. Wer aber solche unnütze Schwätzer hasst, der verhütet Schaden. Hörst du was Böses, das sage nicht nach. Denn Schweigen schadet dir nicht. Du sollst weder Freund noch Feind sagen und offenbare es nicht, wo du es ohne böses Gewissen verschweigen kannst. Denn man hört dir wohl zu und merkt darauf, aber man hasst dich gleichwohl. Hast du etwas gehört, lass es mit dir sterben. So hast du ein ruhig Gewissen, denn du wirst ja nicht davon bersten. Aber ein Narr bricht heraus, wie ein zeitiges Kind heraus will. Wenn ein Wort im Narren steckt, so ist's eben, als wenn ein Pfeil in der Hüfte steckt. Sprich deinen Nächsten darum an. Vielleicht hat er's nicht getan, oder hat er's getan, dass er's nicht mehr tue. Sprich deinen Nächsten darum an. Vielleicht hat er's nicht geredet, hat er's aber geredet, dass er's nicht mehr tue. Sprich deinen Freund darum an, denn man lügt gern auf die Leute, darum glaube nicht alles, was du hörst. Es entfährt oft einem ein Wort, und er meint's doch nicht also. Denn wer ist, dem nicht zuweilen ein Wort entfährt? Sprich deinen Nächsten darum an, ehe du mit ihm zankst, und denke an Gottes Gebot. Ich finde auch das einen ganz hilfreichen Hinweis. Er macht deutlich, rede mit dem, den es betrifft. Und immer mit dem Ziel, dass dann, wenn es denn wahr sein sollte, was du über ihn oder von ihm gehört hast, von ihm korrigiert werden kann. Dass er es lässt, vielleicht auch in Ordnung bringt, sofern das möglich ist. Rede nie über einen anderen, um ihn schlecht zu machen, um ihn fertig zu machen, um ihn zu beseitigen, um ihm Übles zu tun, sondern selbst dann, wenn die Wahrheit über, oder wenn das, was du über ihn hörst, Wahrheit ist, mach es so, dass es hilfreich sein kann, auch für ihn. Das, so glaube ich, sind Gottes Gedanken dabei, wenn es darum geht, über den Nächsten zu reden. Nie ein falsches Zeugnis. Und wenn ein wahres, dann mit Überlegung und mit dem Ziel, es für den anderen zu tun. Ihm zu helfen. Und wenn das nicht geht, dann um andere möglicherweise vor ihm zu schützen. Auch das kann ja der Fall sein. Dieses Gebot hilft uns, miteinander zu leben. Es spricht davon, dass es gut ist, Vertrauen zueinander haben zu können. Zu wissen, wenn jemand etwas sagt, dann möchte er helfen. Gut wäre es, wenn wir es wirklich leben, wenn wir lernen, mit unseren Gedanken, mit unserer Rede so umzugehen, dass sie immer helfend ist und nicht Schaden zufügt. Wie leicht kann auch das, was hier erwähnt wird, so ein herausgerutschtes Wort verletzend sein, Menschen fertig machen, Menschen zugrunde richten. Dann tut es gut, das wieder in Ordnung zu bringen, auszusprechen, vielleicht sich zu entschuldigen. Rede nicht falsches Zeugnis wider deinen Nächsten. Halte den Mund, wenn es darum geht, andere schlecht zu machen. Das ist das Ziel dieses Gebotes. Im letzten Gebot, wenn ich jetzt je nach Lutherisch und Reformiert das letzte Gebot als eines sehe, dann geht es darum, dass wir zufrieden sein dürfen. Dass es nicht so sein muss, dass wir immer das haben müssen, was der Nachbar hat. Sein Haus, sein Auto, sein Pferd und was so immer da sein mag. Es geht auch anders. Aber das ist nächsten Sonntag das Thema. Lasst uns einen Moment still sein und selber vor Gott fragen, wie gehe ich damit um, wenn ich etwas von und über andere höre. Und ich möchte dann mit einem kurzen Gebet abschließen. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns ermutigst, einander zu vertrauen. Das geht dann, wenn wir wissen, dass wir einander Wahrheit sagen. Ich möchte dich bitten, dass du uns befähigst, nicht zuzuhören, wenn Schaden zugefügt wird. Dass du uns dazu befähigst, da, wo wir in Zweifel sind oder in Zweifel gebracht werden an der Vertrauenswürdigkeit anderer, auf sie zugehen. Und mit ihnen darüber reden und nicht mit anderen. Hilf uns da auch, einander zurecht zu helfen. Hilf uns, einander so zu lieben, dass es uns ein Anliegen bleibt, ist oder wird, einander zu helfen, gut untereinander und mit dir zu leben. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Kraft schenkst, uns verändern zu lassen von dir. Amen.